Jesus, mein Leben soll dich verehren. Das ist mein Gebet heute Morgen. Das ist mein Gebet an jedem einzelnen Tag und ich bete für den Rest meines Lebens. Mein Leben soll dich verehren. Und ich danke dir, dass wir diesen Sonntag heute zusammenkommen dürfen und auf dich schauen dürfen, Jesus. Ich danke dir, dass jede Komponente von diesem Sonntag Teil von Anbetung ist, die allein dir gebührt. Ich danke dir, dass du das Leben von jedem Einzelnen hier nicht nur geschaffen hast, sondern dass jeder Einzelne erwählt ist, um deinen Willen zu tun, um Himmel auf Erden zu bringen, um dir nahe zu sein, dein Kind. Ich danke dir, dass du Raum hast zu sprechen, Jesus. Unser Leben soll dich verehren. Morgen, ihr Lieben. Sehr schön. Alle sind wach, alle sind da. Für mich ist heute ein besonderer Tag, wie ihr wahrscheinlich schon hinten den Büchertisch gesehen habt. Die Bücher sind aufgebaut zum Angucken und Kaufen. Aber für mich ist heute vor allem ein besonderer Tag, nicht weil es nur um das Buch geht, sondern weil es für mich tatsächlich besonders ist, hier zu sein. Es ist für mich besonders, hier zuallererst mein Zeugnis mit euch zu teilen, mit Quelltor. Manche von euch haben meine Geschichte damals live miterlebt. Viele haben im Gebet unterstützt. Und mir ist es wichtig, vorneweg echt Danke zu sagen an jeden Einzelnen, der so viel investiert hat die letzten Jahre, weil das ist Teil der Geschichte, die ich in diesem Buch erzähle. Und deswegen vielen, vielen Dank an euch. Ich weiß noch, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich mich mit der Frage mal kurz beschäftigt, warum teilen wir eigentlich unsere Zeugnisse? Also wie kommen wir eigentlich auf die Idee, dass wir das in so eine Buchform aufschreiben? Und es ist nicht, dass es mich nicht inspiriert hat oder dass ich das hinterfragt habe, wenn andere Leute das getan haben. Es war einfach für mich nochmal eine wichtige Frage, warum will ich mein Zeugnis eigentlich teilen? Und da will ich euch einfach mitnehmen in die Vision dahinter, warum ich mein Zeugnis teile. Ich habe in der Recherche das hebräische Wort für Zeugnisse kennengelernt und das heißt Eidot. Vielleicht anders von der Aussprache, aber das bedeutet, tu es noch einmal. Ich glaube, dass Zeugnisse so viel Kraft haben, weil sie offenbaren können, wer Jesus ist und was er getan hat. Und es ist eine Einladung zu sagen, tu es noch einmal, Jesus. Das, was du schon mal getan hast, tu es noch einmal. Und das ist auch die Erwartungshaltung, die ich für heute habe, wenn du hier bist mit irgendeinem Anliegen, wo du sagst, ich brauche mehr Frieden. Vielleicht hast du nicht eine Krankheitsgeschichte, sondern du brauchst geistlich oder psychisch einen Durchbruch in deinem Leben. Vielleicht brauchst du Freiheit von irgendetwas oder einfach mehr von Jesus. Ich glaube, jeder von uns kann ein bisschen mehr von Jesus in seinem Leben gebrauchen. Dann bete ich, dass heute ein Tag ist, wo, wenn ich mein Zeugnis teile, es eine Einladung für dich ist, wo du erlebst, okay, das ist Jesus und er hat es einmal getan und er wird es nochmal tun, weil er treu nach seinem Wort ist. Das größte Zeugnis, was wir niedergeschrieben haben, das ist auch in einem Buchformat und das ist die Bibel. Das ist das größte Zeugnis, was wir überhaupt haben, vom Alten Testament bis zum Neuen Testament, alles weist auf Jesus. Und deswegen werden wir natürlich später auch ein bisschen in Gottes Wort eintauchen. Und deswegen war es mir auch wichtig, in meinem Buch immer wieder Bibelstellen mit reinzunehmen, weil ich glaube wirklich, Gottes Wort hat die Kraft und die Autorität, durch den Heiligen Geist Leben zu verändern. Und deswegen, wenn du heute hier rausgehst, hoffe ich auch, dass du natürlich ein bisschen mehr von meiner Geschichte gehört hast, aber hoffentlich nicht mehr von mir weißt, sondern wirklich mehr über deinen Jesus weißt, wer er ist und was er fähig ist und willig ist zu tun. Ich stehe heute hier vorne und es ist ein Privileg, dass ich mein Zeugnis teilen darf. Ich glaube, jeder von euch hat ein Zeugnis und eine Geschichte, die es würdig ist zu hören. Und deswegen vorneweg nochmal ein Disclaimer zu Zeugnissen. Denn bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich damit gehadert, mein Zeugnis zu teilen. Weil ich immer wieder diese Geschichten im Kopf hatte, wo ich das Gefühl hatte, Wunder werden nach einer bestimmten Definition beschrieben. Und vielleicht kommen dir die bekannt vor. Es geht um einen drogensüchtigen Junkie, der erlebt irgendwie, wie so ein Evangelist auf die Straße kommt und die Gegenwart Gottes fällt auf ihn und sein Leben ist radikal verändert und er ist selber unterwegs. Und ich ziehe das nicht ins Lächerliche, das sind starke Geschichten. Das ist Hammer, das ist mein Gott, das ist, was er fähig ist zu tun. Wir hören von einem Jungen, der mit 5 Jahren einen Engel gesehen hat. Und er wusste von dem Moment, okay, mein Mandat ist XYZ. Und er wurde der größte Revivalist auf Erden. Wir hören von einer Frau, die in einem Augenblick Heilung erlebt hat. Und das Zeugnis oder dieses Wunder war so krass, dass sie Zeugnis geben konnte zu ihrer ganzen Familie und der Rest hat sich bekehrt. Diese Zeugnisse sind unglaublich wichtig. Ich glaube, dass wir mehr Hunger brauchen manchmal und mehr Glauben und eine spürbare Realität, dass das unser Gott ist. Unser Gott tut heute noch Wunder. Das sind nicht nur Geschichten, die wir in der Bibel lesen, das sind nicht nur einzelne Vorfälle. Ich glaube, Gott tut heute noch Wunder und ich sehne mich danach, dass wir sonntags manchmal mit so einer Herzenshaltung zusammenkommen, wo wir sehen, okay, da humpelt jemand, wir beten. Wir hatten das heute Morgen im Gebetskreis, ich fand es so schön, wo Christian, mein Papa, auf den Heiko zugegangen ist und dann einfach gebetet hat. Wo wir vielleicht von jemand anderen hören, hey, da ist irgendwie was los in der Familie, komm, ich unterstütze dich, ich bete für dich, ich stehe für dich in den geistlichen Riss, weil es gibt eine geistliche Realität, wo unser Leben umfochten ist. Ich wünsche mir das, dass wir sonntags zusammenkommen mit einer Herzenshaltung, egal in welcher Gemeinde wo wir sind, wo wir wirklich offen sind, Jesus zu erleben für das, was er tun möchte und vielmehr für der, wer er ist. Und dazu gehören unter anderem Wunder. Aber wir brauchen auch die Zeugnisse, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass die Stimmen sich da weniger erheben. Das sind vielleicht Zeugnisse, die eher so klingen. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, habe mein Leben Jesus gegeben und diene heute noch voller Hingabe und Liebe Jesus. Ich habe immer an Gott geglaubt und wusste, er ist real und deswegen folge ich ihm in meiner Berufung. Ich bin Mama und habe täglich Herausforderungen, fühle mich manchmal schwach, aber ich erlebe, wie Jesus meine Stärke ist und mir hilft, die nächste Generation auszurüsten. Diese Zeugnisse sind ganz genauso wichtig und von Wundern gekennzeichnet. Und sie werden oft nicht gehört oder erzählt, bis Leute aufgefordert werden, weil ich glaube, dass sie ihre Zeugnisse irgendwie vergleichen, irgendwie mit anderen Dingen messen. Und ich will dir da heute ganz bewusst zusprechen, dein Zeugnis ist von Bedeutung. Dein Zeugnis ist von Bedeutung. Könnt ihr das glauben? Okay, cool. Dein Zeugnis ist von Bedeutung. Ich gehe im Buch ausführlicher darauf ein. Aber für mich war das, wie gesagt, anfangs was Schwieriges, mein Zeugnis zu teilen, weil ich irgendwie dachte, okay, das ist irgendwie kein richtiges Wunder. Ja, ich war krank, aber meine Heilungsstory ist ein bisschen anders. Das ist kein richtiges Wunder. Vielleicht ist mein Zeugnis irgendwie gar nicht richtig würdig, erzählt zu werden. Und oftmals habe ich das so gedacht. Ich lese einfach mal vor, was auch ähnlich im Buch steht. Sind wir doch mal ehrlich. Die krassesten Zeugnisse und Wunder sind doch die, bei denen Unglaubliches passiert. Bei denen Dinge geschehen, die niemand erklären kann. Nach dem Motto, wenn du nicht fast gestorben oder noch besser von den Toten auferstanden bist, was ist dann deine Geschichte bitte wert? Und bei mir war es so, dass Gott mir irgendwann bewusst gemacht hat, genau dieses Wunder ist passiert. Das krasseste Wunder, das jemals auf Erden geschehen ist, ist das Zeugnis von Jesus Christus. Er ist ans Kreuz gegangen, er starb für unsere Krankheit und unsere Sünde und er hat diese Trennung durchbrochen, alle Distanz, wie wir vorhin gesungen haben, wir haben Zugang zu ihm. Sein Zeugnis wurde erzählt, es wurde aufgeschrieben. Ich finde, es ist ein Wunder, dass wir die Bibel heute haben, wenn ich mir denke an all die Bücherverbrennungen, die versucht haben, dieses Wort Gottes auszulöschen. Hey, Gott sorgt dafür, dass sein Wort heute immer noch lesbar ist. Er sorgt dafür, dass Leute dieses Zeugnis hören von Jesus Christus. Und trotzdem wird es Leute geben, die sagen, ich glaube daran nicht. Und das hat mir nochmal bewusst gemacht, okay, wer bin ich, dass ich mein Zeugnis nicht erzähle, auch wenn Gott mir das eigentlich aufs Herz legt, aus Angst, dass es irgendwie hinterfragt wird, dass es nicht gut genug ist oder was auch immer. Da durfte ich lernen, meinen Stolz abzulegen und Gott durch meine Geschichte wirken zu lassen. Ich glaube, in Gottes Königreich ist nämlich vieles umgekehrt. Wir lesen das immer wieder, geben ist seliger als nehmen. Die Erniedrigten werden erhöht werden. Wenn du dein Leben retten willst, wirst du es verlieren. Wenn wir Gottes Definition von Wundern und seiner Himmelskultur nicht verstehen, dann glaube ich, werden wir Gottes Wirken in unserem Leben übersehen. Ich sag's nochmal. Wenn wir Gottes Definition von Wundern und seiner Himmelskultur nicht verstehen, dass vieles umgekehrt ist, dann werden wir sein Wirken in unserem Leben übersehen. Dein Leben ist geprägt von Wundern. Also wenn du heute dein Zeugnis reflektierst, dann bete ich, dass du drei Dinge erlebst. Das eine ist eine tiefere Offenbarung darüber, wer Jesus ist und was er getan hat und tun möchte. Das zweite ist, dass du dein Zeugnis nicht nach der Definition dieser Welt oder mit anderen Zeugnissen misst, sondern dass du es richtig ownen kannst und dass du es freimütig erzählst mit dem Bewusstsein, dass Jesus dadurch wirken möchte, ganz nach der Vision auch von Quelltor, damit wir unser Umfeld hoffnungsvoll verändern. Wir können es nur erzählen, Gott wird dadurch wirken. Und das dritte ist, ich wünsche mir, dass du in Frieden ruhst, bevor du stirbst. Und bevor ich darauf eingehe, auf diesen Frieden und was ich damit meine, möchte ich dir einfach einen kurzen Umriss geben von meinem Zeugnis. Keine Sorge, ich werde nicht die ganzen Seitenzahlen von diesem dicken Buch jetzt versuchen, hier reinzuquetschen. Aber mein Zeugnis beginnt mit einer Diagnose. Zumindest ein Teil meines Zeugnisses. Aber ich wurde mit 7 Jahren mit Morbus Crohn diagnostiziert. Für viele, die nicht wissen, was das ist eine chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung, die den gesamten Verdauungstrakt betreffen kann. Bei mir war es so, dass mein Dickdarm schwerwiegend davon betroffen war, aber später im Verlauf der Jahre, wo ich krank war, dann auch meine Speiseröhre und mein Dünndarm. Und ich habe immer wieder unter Symptomen gelitten, wie dass ich sehr stark untergewichtig war, dass ich eine Diät hatte, wo ich bestimmte Nahrungsmittel einfach nicht essen konnte. Ich hatte ein sehr eingeschränktes soziales Leben. Ich hatte oft in meiner Schulzeit 3 bis 4 Monate gesamte Fehltage, wenn man die mal zusammengezählt hat. Ich war kaum in der Stadt mit Freunden unterwegs. Das erklärt, glaube ich, auch, warum ich München heute noch so schlecht kenne. Und allein stehen in der S-Bahn war oft eine Herausforderung, weil ich Toilettendränge hatte. Ich weiß nicht, wie sich das bei euch anfühlt. Ich kann das nicht vergleichen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie das war bevor ich 7 war. Aber ich musste oft so richtig dringend aufs Klo und es war aber ein schmerzhafter Schmerz. Und ich tue das mal so bildlich verdeutlichen, einfach, dass man versteht, selbst das Stehen in der S-Bahn war so eine Herausforderung. Ich weiß noch, wir haben versucht, auf dem Schulweg oft den Bus dann irgendwie zu nutzen und wenn ich dann aber musste, dann habe ich den Bus verpasst, dann hatte ich so Panik, dann bin ich zu spät in die Schule, meine Eltern mussten aus der Arbeit wieder raus, mich kurz hinfahren oder so, dass wir irgendwann beschlossen haben, okay, wir fahren die Rebecca morgens in die Schule. Einfach, um ein bisschen Stress zu vermeiden. Ich musste oft bis zu 10 Mal am Tag aufs Klo, bekam abends manchmal Einläufe, hatte für eine Zeit Blut im Stuhl und oft starke Schmerzen. Die Ärzte meinten oft, dass es sich um einen besonders schwerwiegenden Verlauf dieser Krankheit handelt. Mir ist es wichtig, an der Stelle zu betonen, damit nicht jeder, der unter Morbus Crohn leidet, diese Story damit vergleicht. Es war ein sehr atypischer Verlauf. Und die Ärzte wussten manchmal gar nicht richtig weiter. Und ich bin heute noch meinen Eltern super, super dankbar, aber wie sie meinen Glauben und meine kindliche Unschuld in der Zeit bewahrt haben. Und ich glaube auch, und da will ich einfach jeden Elternteil heute hier ermutigen, ich glaube, es ist das Mandat von Eltern, sich auch frei darin zu fühlen, wenn sie merken, hey, hier werden gerade Worte gesprochen, hier werden gerade Lieder gesungen, hier sind gerade Einflüsse von der Welt, die tun meinem Kind nicht gut, die können das noch nicht einordnen. Und ich durfte Fragen stellen jederzeit, hey, was ist denn jetzt, was die Ärzte davor haben oder was auch immer. Und es wurde immer der nächste Schritt vor mir kommuniziert. Aber Ärzte haben auch ein Aufklärungsmandat. Und ich glaube, hätte ich mit 7 Jahren gehört, was sie oft gesehen hätten, wo ich in 20 Jahren vielleicht bin oder nicht mal, weil das auch nicht immer sicher war, dann glaube ich, hätte das richtig viel mit meinem Herzen gemacht und mit meinem Glauben auch an Jesus. Über 10 Jahre hatte ich endlose Therapien und OPs. Es war oft so, dass wir mit einer Therapie angefangen haben und am Anfang hat die auch Wirkung gezeigt, aber im Laufe der Zeit nahm die Wirkung ab, die Nebenwirkungen nahmen zu und dadurch kamen wir über die 10 Jahre in so einen Rattenschwanz, wo es am Ende des Jahres oft schlimmer war als am Anfang vom Jahr, wo wir mit der Therapie gestartet haben. Das war für die Ärzte unerklärlich, die wussten nicht weiter. Irgendwann war es so weit, dass mein Fall international bekannt war mit vielen Ärzten, wo immer wieder gesprochen wurde, hey, was kann man hier irgendwie machen? Irgendwie macht das gar keinen Sinn. Und wir kamen an einen Punkt, wo es keine Therapiemöglichkeiten mehr gab. Und es ging aber weiter bergab. Und ich weiß noch, irgendwann 2014 saßen wir dann zusammen mit einem anderen Arzt an einem Tisch und haben über eine allogene Stammzellentransplantation gesprochen. Eine allogene Stammzellentransplantation bedeutet, dass du Stammzellen von einem Spender nimmst. Das ist oft was, was Leute mit Leukämie erfahren, aber was ganz, ganz viele andere Leute auch erleben, wo das Immunsystem ausgetauscht werden muss. Und dadurch, dass Morbus Crohn eben eine Immunschwächeerkrankung ist, hat man das in Betracht gezogen und kommuniziert. Das Problem war nur, man hatte richtig wenige Erfahrungswerte. Ich glaube, es gab weltweit irgendwie 5 Jugendliche, die in meinem ähnlichen Alter waren, die so ein ähnliches Krankheitsbild hatten und diese Transplantation durchgemacht haben. Und 2 davon sind gestorben und eine Person ging es noch viel schlechter als davor. Das heißt, man hatte nicht nur wenige Erfahrungsberichte, man wusste, es ist richtig risikoreich. Und trotzdem waren wir eben vor dieser Entscheidung, ist das jetzt dran? Und ich weiß noch, als ich da drinnen saß und diesen Arzt traf, der so voller Hoffnung irgendwie war und der das auch ganz klar an mich kommuniziert hat. Ich kannte den Heiligen Geist damals noch nicht so richtig wie jetzt, aber ich habe in dem Moment richtig gespürt, das ist Gottes Geschenk an mich. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie Gott mich heilen will, weil eine Stammzellentransplantation ermöglicht mir Heilung. Das tauscht mein ganzes Immunsystem, was auch immer da ist, aus. Und es ermöglicht mir mehr als eine Remission. Und das ist die einzige Hoffnung, die du hast mit Morbus Crohn. Eine Remission ist quasi, dass du für eine längere Zeit mal weniger Symptome hast und es dir ein bisschen besser geht. Da war ich so, nee, ich will das nicht, ich will Heilung. Und ich glaube, dass Gott das hier nutzen kann. Und es war nicht, dass ich nicht Respekt hatte vor dem Tod, aber die Lebensqualität war so gering, dass ich das auch im Buch beschreibe wie Paulus. Ich war so, zu sterben ist mein Gewinn. Dieses Leben hält nichts für mich bereit. Ich liebe Jesus, ich bin entschieden, ihm zu folgen. Und das war kein naives Denken oder irgendwas, sondern es war einfach so, ich weiß, wer mein Jesus ist. Und wenn er das hier nutzen möchte, dann so be it. Aber selbst wenn es nicht funktioniert, weiß ich, wo ich ende. Und es ist natürlich nichts Leichtes, was man mit seinen Eltern oder seiner Familie erlebt. Es ist nichts Leichtes, was man so einfach mal sagt. Aber das war die Realität, vor der wir standen. Und auch wenn wir Bedenkzeit bekamen, war für mich die Antwort klar. Ja. Ja, ich will diese Transplantation machen. Sie wussten auch, dass wir gläubig sind. Das hat sich auch schnell rumgesprochen im Krankenhaus. Und immer wieder hatten wir Gespräche, wo ich aber ganz klar gemacht habe, hey, mir sind die Risiken bewusst. Wo ich auch immer wieder erlebt habe, wie der Heilige Geist mir richtig die richtigen Formulierungen gegeben hat, um den Ärzten was zu erklären mit 17 Jahren. Und am 17. September 2015 war es dann soweit. Vielleicht erinnern euch manche noch an den letzten Sonntag, wo ich im Gottesdienst war. Ich hatte meine Haare geschnitten. Ich dachte so, okay, wir probieren jetzt alle mal die Haarschnitte aus, die es so gibt. Jetzt ist Zeit für einen Bad Hair Day, weil die Haare verliere ich danach sowieso. Und am 10. bin ich mit meiner Mama dann in die Klinik gefahren. Und nach einem Waschgang mit Desinfektionsmittel kam ich in ein Zelt. Sie haben das Zelt genannt, weil das wie so ein Glasraum ist in einem Zimmer. Und dort bist du isoliert von allen Viren, Bakterien und Keimen und bist beschützt, während dein Körper eben kein Immunsystem hat, weil das eben gelöscht wird durch die Chemotherapie und während es aufgebaut wird durch die Stammzellentransplantation. Und wenn Leute mich besuchen wollten, dann war es so, dass sie sich alle bekleiden mussten mit Kittel und Mundschutz und Handschuh. Manche Sachen, die wir von Corona jetzt alle kennen, das macht es auch einfacher, ein Buch zu schreiben. Gott hat echt ein perfektes Timing, ich sag's, wie es ist. Und das Coole aber an dieser Glaswand war, dass ich immerhin meine Familie sehen konnte, wenn die im Vorraum war und wir kommunizieren konnten. Und dort war ich dann 6 Wochen. Und 10 Tage vor der Stammzellentransplantation bekam ich eben eine intensive Chemotherapie. Und die Stammzellen vom Spender waren auch wie durch ein Wunder so richtig ein perfekter Match. Alle Marker haben total gepasst. Die Person kam aus der Nähe von München. Die 10 von 10 Marker haben gepasst. Sie waren im ähnlichen Alter. Und die Stammzellentransplantation an sich lief erstaunlich gut. Also selbst die Ärzte waren immer wieder überrascht. Doch irgendwann, kurz vor der Entlassung, kam ich an einen Punkt, wo ich immer wieder so Nebenwirkungen hatte und gemerkt habe, ich hatte ein richtig ungutes Gefühl einfach. Und ich wusste nicht genau, woran das lag, aber ich durfte entlassen werden, weil eben manche Nebenwirkungen auch noch mal normal sind im Aufbau von den Stammzellen in deinem Körper. Und als ich dann aber daheim war und immer wieder für regelmäßige Routineuntersuchungen ins Krankenhaus musste, gingen diese Nebenwirkungen nicht weg, sondern es nahm vermehrt zu. Und irgendwann war es soweit, dass wir Ende Januar 2016 unter starken Schmerzen in die Klinik gefahren sind. Und ich hatte eine Endoskopie, das ist eine normale Darmuntersuchung, und es wurde aber schnell eine Not-OP. Man hat gemerkt, dass ich einen Darmverschluss hatte und fand 4 Liter eitrige Flüssigkeit. Jetzt fragst du dich vielleicht, Rebecca, warum hast du das nicht gemerkt? Und es war so, dass aufgrund der chronischen Schmerzen, die ich all die Jahre zuvor erlebt hatte, mein Körper Schmerzsignale nicht mehr richtig wahrgenommen und weitergegeben hat. Und deswegen war ich dann in der Klinik. Und nach der ersten OP war es aber so, dass der Entzündungswert weiter anstieg. Stieg auf einen Wert von über 40 an. Normal ist ein Wert von 0,5. Und es kam zu einer zweiten Not-OP. Und in der Nacht vor dieser zweiten Not-OP dachte ich echt, das war's. Und nicht nur ich dachte das, sondern meine Ärzte dachten das. Meine Familie hatte auch so ihre Bedenken, was hier passiert, aber auch einen Frieden, dass Gott wirklich weiß, was er hier tut. Und ich lag in diesem Bett und ich erinnere mich leider nur noch an so Snippets, so kleine Ausschnitte. Aber ich habe an manche Freunde, habe ich so eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, dass die wussten, was ungefähr los ist, aber auch mit einer Formulierung, falls ich doch nicht wiederkomme, hast du eine letzte Nachricht erhalten. Ich habe auf den Notizen von meinem Handy ein Testament geschrieben. Stand nicht wirklich viel drauf, ich dachte nur, man muss das machen, just in case. Und ich habe mich von meiner Familie verabschiedet. Ich weiß noch, wie meine Mama sagte, Rebecca, wenn du Jesu Hand siehst, darfst du sie nehmen. Wir werden dich sehr vermissen, aber wir lassen dich los. Wir lassen dich los, Rebecca. Und der Moment bewegt mich heute noch, weil ich wirklich bereit war, einerseits heimzugehen. Aber was sagt man natürlich seinen Eltern in so einem Moment? Und gleichzeitig bewegt es mich, weil meine Mama etwas verstanden hatte, was ich noch lernen durfte. Loszulassen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 13 Jahre gekämpft mit der Erkrankung. Und in der zweiten Not-OP war es so, dass der Arzt sagte, er hat noch nie erlebt, dass jemand so ruhig war. Sie haben 7 Stunden operiert und haben ein Loch gefunden. Das heißt, ich hatte einen Darmverschluss und eigentlich währenddessen einen Darmdurchbruch. Aber die OP lief soweit erstmal gut. Mein Immunsystem war aber immer noch sehr schwach durch diese Stammzellentransplantation und noch nicht richtig aufgebaut. Und dadurch war es so, dass ich nach 2 Tagen auf der Intensivstation nach dieser OP ins künstliche Koma gelegt werden musste. 2 Tage und Nächte bangten die Ärzte, die auch meinen Abschied mit meiner Familie mitbekommen hatten, darum, ob das jetzt meine Art war zu gehen. Aber das Gute war, in diesen 2 Tagen, wo ich auf der Intensivstation war, habe ich meiner Mama sagen können, ich will leben. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Und es hat die Ärzte ermutigt, dran zu bleiben und weiter zu kämpfen. Ich weiß noch, mein Papa hat dann einen Facebook-Post gemacht, wo Leute aufgerufen wurden zu beten. Und es ist echt erstaunlich, was für Nachrichten wir von überall aus der ganzen Welt bekommen haben. Und deswegen, wenn du über YouTube zuschaust und du damals für mich gebetet hast, möchte ich dir auch an dieser Stelle Danke sagen. Ich glaube, dass Gebet so viel bewirkt und so viel in meinem Leben bewirkt hat. Ich war 3 Wochen im künstlichen Koma und ich weiß noch, als ich aus dem Koma erwacht bin, war mir gar nicht richtig klar, dass ich in einem Koma war. Ich war körperlich so schwach, dass ich ein Handy gar nicht halten konnte. Ich weiß noch, ich hatte ganz viele Ängste und Halluzinationen leider auch. Und habe Dinge einfach nicht richtig wahrgenommen, was normal ist nach einem Koma. Aber auch ganz viele Fragen, Herausforderungen und Tränen mit sich bringt. Und ich weiß noch, als ich dann wieder ein bisschen mehr bei Sinnen war, hatte ich dann diese Frage an Gott, was ist hier eigentlich los, wenn ich das gehört habe vom Heiligen Geist und es war von dir, was ist das jetzt hier? Und irgendwie habe ich mich aber auf diesen emotionalen Prozess erstmal gar nicht richtig einlassen können. Ich weiß noch, ich war so fertig und so durch und so von Ängsten benebelt und Albträumen, die ich auch in diesem künstlichen Koma erlebt hatte, dass es vielmehr die Einladung Gottes war, der gesagt hat so, Rebecca, frag mich. Rebecca, werd ehrlich und komm zu mir. Ich halte es aus und ich will dir Antwort geben. Und wie dieser ganze Prozess weiterging, liest ihr natürlich viel ausführlicher im Buch. Aber was ich an dieser Stelle sagen kann, ist, Gott gab mir Zeit, nicht nur körperlich zu heilen, sondern ganzheitlich zu heilen. Er gab mir Zeit, die verlorenen Kindheitsjahre wieder zu erleben in einem gewissen Ausmaß. Er gab mir Zeit, mit meinem Herzen hinterherzukommen, gab mir Zeit, psychisch Dinge einzuordnen. Und ich durfte Gottes Liebe, Barmherzigkeit und seinen sehnlichsten Wunsch nach einer persönlichen, intimen Beziehung mit uns erleben. Ich durfte in der Zeit vieles von Jesus lernen. Unter anderem, dass er gekommen ist, damit wir Leben in Fülle haben. Und ich will dir heute nochmal echt bewusst zusprechen, Gott weiß um deine Kämpfe, er weiß um deine Fragen, er weiß um deine Herausforderungen. Er ist nicht fern, er ist mittendrin in dieser Zeit. Denn Jesus selbst hat zu uns gesagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin aber gekommen, damit sie Leben in Fülle haben. Es gibt einen realen Feind und ich glaube auch, es gibt Kämpfe in deinem Leben, die nicht nur geistlichen Ursprungs sind, aber wo Gott trotzdem übernatürliche Antworten darauf hat, weil er nah und allwissend ist, weil er mächtig ist und dir persönlich begegnen möchte. Jesus ist vor mehr als 2000 Jahren schon gekommen. Er will uns Leben in Fülle schenken. Und genau so ist dieses Buch auch eingegliedert. Ich beschreibe die Zeit des Überlebens. Eine Zeit, von der ich glaube, dass es ganz viele auch nach Corona betrifft oder während Corona, wo du gemerkt hast, okay, irgendwie bin ich in so einem Survival-Mode gewesen und ich weiß vielleicht gar nicht, wie ich richtig rauskam. Eine Zeit, wo ich konfrontiert war mit dem Tod. Eine Zeit, die eine Frage mit dem Tod, die uns, glaube ich, alle betrifft. Nicht nur natürlich, sondern auch geistlich. Was bedeutet es, zu sich selbst zu sterben? Und aber dann auch eine Zeit, wo mich Gott eben reingebracht hat in den dritten Abschnitt meines Buchs. Das Leben in Fülle. Wie sieht das aus? Was bedeutet das? Ich glaube, dass das etwas ist, was Gott uns heute schenken möchte. Und um natürlich ein bisschen weiter zu fassen, wie was dieses Leben in Fülle für mich beinhaltet hat, ich durfte mein Abi zum Beispiel nachholen. Ich durfte Psychologie studieren und hatte nicht den Schnitt dafür. Ich durfte Jugendleiterin werden in dieser Gemeinde und ich liebe es, der nächsten Generation was weiterzugeben von Jesus. Ich durfte meinen heute Verlobten kennenlernen. Und ich darf erzählen, wer Jesus für mich ist und was ich mit ihm erlebt habe, um andere zu ermutigen, ihn wirklich kennenzulernen und in einer Intimität mit ihm zu leben. Wenn ich heute auf meine Geschichte zurückblicke und das Timing dieses Buches, dann weiß ich, Gott ist der perfekte Autor von unserer Geschichte. Ich glaube, das Buch erscheint zu einer Zeit, wo wir in der Welt so viel Unruhe erleben. Ich weiß nicht, wie es dir letztes Jahr ging, aber ich hatte echt das Gefühl, Frieden ist sowas richtig Rares. Ich habe immer wieder von Leuten gehört, wie sie unter Müdigkeit, Lethargie, Unlust, wie so einer Benebelung, einer Überforderung mit Aufmerksamkeit und so vielen Bereichen irgendwie herausgefordert sind. Und ich glaube, dass es wirklich eine Einladung Gottes ist, wir dürfen in Frieden ruhen, bevor wir sterben. Und ich möchte da auf unterschiedliche Bereiche von Frieden gleich eingehen, weil ich glaube, dass es manche Christen gibt, die immer nur noch in einem Teil seines Friedens leben. Ich glaube, dass es viele Menschen insgesamt gibt, die die Abwesenheit von Frieden erleben. Und ich glaube, es gibt aber auch einen falschen Frieden, den der Feind ganz bewusst einsetzt, aber auch den wir als Menschen im Natürlichen erleben. Ich habe schon gesagt, nach der Stammzellentransplantation hatte ich dann erstmal das künstliche Koma und es war erstmal ein Kampf, zurück in mein Leben zu finden. Aber eigentlich ging es mir danach richtig gut. Für mich kann ich sagen, war die Stammzellentransplantation erfolgreich. Ich darf heute mit einer Lebensqualität leben, die ich davor nie zuvor hatte. Ich nehme keine Medikamente ein. Ich habe ganz selten diese regelmäßigen Untersuchungen in der Klinik. Und es ist für mich ein Wunder, was Jesus bewirkt hat über all diese Jahre und dass ich heute hier so stehen darf. Doch während meinem Bachelorstudium habe ich noch eine OP gebraucht. Und es war eine OP, wo eben Dinge, die Dinge aus dem künstlichen Koma passiert sind, wieder einfach bearbeitet werden mussten in meinem Körper. Und die OP war so geplant, dass ich während meinem Bachelorstudium, während den Semesterferien quasi, die OP habe, um dann wieder im Semester richtig rein zu starten. Bei der OP lief allerdings vieles schief. Aus einer OP wurden 5 weitere Eingriffe und nach einer ursprünglichen Entlassung war ich ein zweites Mal in der Klinik. Und ich weiß noch, wie ich dieses zweite Mal in diesem Bett lag. Der Papa war im Wartezimmer mit dabei und ich war so frustriert. Ich war so am Ende. Ich war richtig genervt. Und ironischerweise habe ich mir aber, ich weiß nicht, ob es Ironie ist, aber blöderweise habe ich mir über den verpassten Semesterstart Sorgen gemacht. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, Rebecca, ne, also jetzt hast du ganz schön viel mit Jesus erlebt. Wie wäre es, wenn wir den Semesterstart irgendwie auch mal loslassen und Gott irgendwie noch anvertrauen? Ne? Zu sterben ist dein Gewinn, aber Semesterstart ist ein bisschen schwierig. Und deswegen sage ich dir so, ich glaube, wir brauchen Zeugnisse, weil ich glaube, wir vergessen viel zu oft, wer Jesus eigentlich ist und wie mächtig der ist. Der kann sich um sowas easy kümmern. Und als ich da lag, hatte ich dann auch ganz plötzlich diesen Eindruck von Gott, Rebecca, ich möchte, dass du ruhst. Und der Gedanke kam so instinktiv und so aus dem Nichts heraus, dass ich wusste, okay, das muss irgendwie gerade Gott sein. Und ich habe dann auch gleich geantwortet, du willst mich wohl veräppeln, Gott, ich bin hier zur Bettruhe gezwungen. Gell? Ist jetzt nicht so, dass ich hier rumlaufen kann. Aber mit jeder weiteren Minute, und das liebe ich an Gott, es war wie wenn er so wusste, komm gleich drauf, fahrt mal ab hier. Und mit jeder weiteren Minute wurde mir echt bewusst, ich ruhte nicht, ich erduldete. Ich war so getrieben, ich hatte gar keinen Frieden. Und selbst im Krankenhaus versuchte ich die Zeit irgendwie sinnvoll zu verbringen, statt meinem Körper Ruhe zu gönnen. Aber im Laufe des Tages sprach Gott dann noch deutlicher zu mir. Denn er meinte nicht nur diesen Krankenhausaufenthalt, er meinte mein gesamtes Leben. Später war ich mal auf Instagram und da war zu der Zeit irgendein Promi verstorben und jeder hatte geschrieben, Ruhe in Frieden, Ruhe in Frieden, Ruhe in Frieden. Und in diesem Moment war es so, als ob Gott zu mir gesagt hat, Rebecca, ich möchte, dass du in Frieden ruhst, bevor du stirbst. Denn in Frieden zu ruhen ist etwas, das nicht den Toten, sondern den Lebenden gilt. Ich habe Jesus an meiner Seite, ich habe Zugang zu Frieden und dieses Leben mit all den Kämpfen und Herausforderungen, von denen Jesus uns auch sagt, sie werden kommen, die können uns nicht abhalten von dem Zugang, den wir haben zu Jesus, zu diesem Frieden. Wir dürfen in Frieden ruhen. Wir dürfen Frieden in Jesus finden. Dieses Erlebnis hat mich 2 Sachen gelehrt. Jeder Mensch sehnt sich nach Frieden. Ich glaube, wenn jeder, spätestens dann, wenn Leute sterben, irgendwie schreibt, hey, Ruhe in Frieden, Ruhe in Frieden, Ruhe in Frieden, dann ist es wohl irgendwas, was uns wichtig ist. Dann ist es irgendwas, was wir spätestens beim Tod den Leuten wünschen und hoffen, dass sie das erreicht haben. Und das Zweite ist aber, dass ich glaube, es gibt 2 unterschiedliche Arten von Frieden. Ich glaube, es gibt Frieden mit Gott und ich glaube, es gibt Frieden von Gott. Und von diesem Frieden mit Gott sagt uns Paulus in Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott, das ist der Friede, den wir allein haben dürfen durch unseren Glauben an Jesus. Das ist etwas, das er bewirkt hat am Kreuz, wo er für uns bezahlt hat und gesagt hat, jetzt habt ihr Zugang zu Frieden. Ihr dürft Frieden haben mit Gott, ihr dürft Frieden schließen mit ihm, aber es braucht unseren Glauben, der in Jesus gesetzt ist. Es ist eine Entscheidung, die wir haben. Hast du Frieden mit Gott? Es ist kein Gefühl. Ich weiß nicht, wie viele das von euch erlebt haben, aber ich hatte nicht ein Bekehrungserlebnis unbedingt, wo ich jetzt dachte, wow, neuer Mensch, woo, here we go, life transformed, everything changed. Aber ich weiß, es ist eine Tatsache. Es ist geistlich eine total radikale Veränderung, weil es nicht nur dich so ein bisschen verändert, sondern es transformiert dich. So der alte Mensch ist gestorben, der neue Mensch ist aufgewacht. Radikaler geht diese Veränderung gar nicht. Und das ist das, was Jesus bewirkt in unserem Leben. Es ist kein Gefühl, es ist eine Tatsache, die wir haben ab dem Moment, wo wir Ja zu Jesus sagen, wo wir ihm unser ganzes Leben geben. Und es gibt auch keinen anderen Weg, diesen Frieden zu erlangen. Ich glaube, du kannst diesen Frieden noch irgendwo sonst suchen, in anderen Spiritualitäten, in anderen religiösen Praktiken, was auch immer. Du wirst diesen Frieden nirgendwo sonst finden als bei Jesus, weil er sagt, er ist der Friedefürst. Und ich glaube, dieser Frieden ist das Entscheidende für die zweite Art von Frieden. Ich glaube, ohne Frieden mit Gott wirst du nicht Frieden von Gott erfahren können. Und ich will Gott da nicht einschränken, aber ich glaube, Frieden mit Gott ist die Basisgrundlage, dass wir Frieden von ihm empfangen. In Philipper 4, Vers 7 heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herz und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist der Friede von Gott. Das ist ein spürbares Erlebnis. Das ist das Erlebnis, was du hast, wenn du merkst, hey, alle äußeren Umstände sprechen gar nicht dafür, aber ich habe den Frieden Gottes, der mich bewahrt. Das ist das, wenn Christen manchmal meinen, hey, ich weiß, es klingt komisch, aber ich habe Frieden über diese Entscheidung. Mir ist aufgefallen, dass ein Nicht-Christ echt Schwierigkeiten hat, es zu verstehen. Deswegen sage ich Christen. Ich glaube, das ist wirklich was, was dafür spricht, dass dieser Friede was spürbar, erlebbares ist, eine Realität, die wir erfahren dürfen. Frieden von Gott ist ein Geschenk, der unsere Seele sicher geborgen weiß in einem Shalom-Frieden, der nur auf der Grundlage des Friedens mit Gott möglich ist. Und ich glaube, es ist der Friede, wonach jeder Mensch sucht. Ruhe in Frieden, bevor du stirbst, dieses Buch umfasst beide Arten von Frieden. Das ist eine Einladung an Nichtchristen, Gott kennenzulernen als der Friedefürst, Frieden mit Gott zu schließen. Und es ist aber auch eine Einladung an jeden anderen, diesen Frieden von Gott abzuholen und zu empfangen. Und ich glaube, wenn du Frieden mit Gott hast, dann gibt es trotzdem Gründe, warum wir nicht Frieden von Gott haben, oder? Wer hat das schon mal erlebt? So, wir haben Frieden mit Gott, wir haben uns bekehrt und irgendwie ist der Friede aber voll umfochten, man ist nervös. Wer hat das? Hat das schon mal jemand erlebt? Okay, cool, ich bin nicht allein. Gut, sonst hätten wir jetzt den zweiten Teil irgendwie anders machen müssen. Und ich habe diesen Frieden mal falschen Frieden genannt. Ich glaube, falscher Friede kann einerseits Frieden sein, den wir außerhalb von Jesus suchen. Ich glaube, das können wir manchmal suchen in so Abhängigkeiten vielleicht, so diese Dopamin-Kicks, Instagram, Party, you name it, irgendwelche anderen Dinge. Auch sogar gute Dinge, Sport, Beziehungen. Wenn du dir was versuchst zu holen von deinem Partner, das eigentlich Gott dir nur geben kann, ganz ungesund. Kommt eine falsche Unabhängigkeit rein, falsche Abhängigkeit rein. Manche suchen das aber auch in schlechten Dingen, wie Drogen, Alkohol, Anerkennung. Und es kann aber auch in scheinbar guten, aber eigentlich schlechten Dingen wie Religiosität und Liberalismus stecken. All diese Dinge haben eins gemeinsam, sie rauben uns den Platz, oder wir rauben Jesus vielmehr den Platz, der ihm gebührt, den Platz der Anbetung. Selbst das Gute und Schöne kann in einer Beziehung mit Gott Frieden von dir fernhalten. Und ich will dir einfach mal ein Beispiel geben, was Religiosität in meinem Leben angeht. Ich hatte in meinem Leben schon oft Momente, wo ich irgendwie dachte, hey, ich mache das irgendwie richtig gut. Ich will das richtig gut und richtig machen, Jesus. Du siehst mein Herz, ich will das gut und richtig machen. Und trotzdem wurde zum Beispiel dann mal irgendwie Bibellesen mehr eine To-Do als eigentlich eine Liebesbeziehung mit Jesus. Und wenn Gott dann convicted durch die Kraft des Heiligen Geistes und so sagt, hey, liebst du mich eigentlich? Hey, warum machst du das eigentlich? Da kommt echt ein Gewicht drauf, wo du merkst, boah, Jesus, tut mir so leid. Wie konnte ich das, was du mir geschenkt hast, nutzen, um den Platz von dir zu ersetzen? Ich glaube, Religiosität ist sowas Fieses, weil es sich so krass versteckt. Und Traditionen und alles, was Christentum mit sich bringen kann, kann Jesus Christus als Person nicht ersetzen. Es geht um Jesus. Und ich weiß, dass Gott mir in der Zeit einen Satz mitgegeben hat, wo ich detaillierter im Buch drauf eingehe. Aber der Satz ist basierend auf der Stelle von Johannes, wo es um die Rebe und den Weinstock geht. Und ich möchte euch den einfach mal mitgeben, weil ich glaube, manche brauchen diesen Reminder, es geht nicht um Religiosität, es geht nicht um dein Tun, es geht um ihn. Der Schatz des Lebens liegt nicht im Können, Wollen, Wünschen oder Streben. Es liegt daran, als Rebe am Weinstock zu kleben. Es ist genug für Jesus, wenn du einfach zu ihm kommst und ihn liebst. Und das schließt das Wort Gottes überhaupt nicht aus. Aber wenn du merkst, du betest, du liest das Wort Gottes, um dich gut zu fühlen, dann hat es Jesu Platz von Anbetung genommen. Und ich glaube, Jesus darf an diesen Platz zurückkehren, wo uns so eine Liebe erfüllt, so einen Hunger nach mehr, wo wir ihn allein anbeten und uns ihm ganz hingeben. Aber ich glaube auch, es gibt eine zweite Art von falschen Frieden. Und das ist die letzte Art von Frieden, auf die ich eingehen möchte. Ich glaube, es ist ein Friede, den der Teufel uns suggeriert. Nach der Stammzellentransplantation hatte ich mal einen Moment vor meinem Studium, wo ich eigentlich nach Australien reisen wollte. Es war eigentlich alles gut. Und ich war aber noch für einen letzten Check-up in der Klinik und ich habe gemerkt, irgendwie ist es, glaube ich, nicht dran, diese Reise. Und ich wollte das eigentlich so sehr. Und Gott hat mich da aber vorbereitet, mein Herz darauf vorbereitet, weil die Ärzte dann danach kamen und gesagt haben, hey, es wäre gut, wenn du die nächsten 5 Jahre nicht in tropische Länder reist. Und jetzt ist Australien vielleicht nicht so tropisch, aber es ist ganz schön weit weg, für wenn ein Notfall passieren sollte. Und ich weiß noch, dass ich dann die Zeit stattdessen in so einer Art Sabbatical verbracht habe. Ich habe den Sommer dann viel im Garten bei uns auch daheim gelesen. Und ich habe aber gemerkt, wie so eine Sehnsucht in mir immer stärker wurde, einfach nur bei Jesus zu sein. Ich habe mich dafür stark geschämt in der Zeit, weil ich eigentlich dachte so, hey, ich habe die Stammzellentransplantation hinter mir, ich habe den Kampf gewonnen, ich habe diese Klinik verlassen, bin in die Erwachsenenklinik übergetreten, hatte nicht mehr diese regelmäßigen Untersuchungen, meine Schule fertig gehabt. Es gab gar keinen Grund, traurig zu sein. Das Leben lag vor mir und ich hatte aber keine Vorfreude darauf. Ich habe mir die Welt angeschaut und irgendwie war das alles so leer. Ich dachte mir so, Jesus, ich will in Rente, ich will gar nicht 9-to-5 arbeiten, Junge. Nicht, weil ich die Jobs nicht irgendwie sinnvoll fand, sondern weil ich einfach dachte, Jesus, ich will dein Königreich bauen, let's go, lass uns Ministry machen. Ich will, dass es einen Sinn hat und ich weiß, du allein bist der Einzige, der Sinn geben kann. Ich hatte so eine Sehnsucht in meinem Herzen und ich habe mich aber so verloren gefühlt. Ich beschreibe das im Buch als Himmelssehnsucht. Es war eine Sehnsucht nach Gott. Es war eine Sehnsucht, für immer in seiner Gegenwart zu sein. Es war eine Sehnsucht, Himmel auf Erden zu erleben. Und ich habe mich damit aber so allein gefühlt. Und in den Momenten war es wirklich so, wie wenn so eine Dunkelheit oft reinkam und so ein Versprechen von falscher Frieden. Es war so, wie wenn der Feind diese eigentlich gute Sehnsucht in meinem Herzen genutzt hat, um mir zu sagen, ja, dieser Friede, das, wonach du dich sehnst, das wirst du erst im Himmel kriegen. Das ist erst dann erreichbar. Und ich hatte nicht Suizidgedanken, aber das hat Tod ziemlich schmackhaft gemacht. Ich konnte die Schönheit im Leben nicht mehr sehen. Ich wollte nur noch Jesus. Und an der Stelle will ich euch auch mitteilen, es wird ein Lied geben, was am 2.2. rauskommt. Und es ist ein Lied, wo Gott mir drin begegnet ist und wo er mir gezeigt hat, hey, selbst wenn du so Heimweh hast nach mir, hast du mich jetzt schon hier. Ich bin jetzt schon bei dir. Es ist nicht erst dort und dann, sondern es ist jetzt schon, dass wir Zugang haben zu Gott. Herz zu Herz und später von Angesicht zu Angesicht. Und ich glaube auch, dass es manche Menschen gibt, vor allem auch in der jüngeren Generation. Ich habe ja Psychologie studiert und deswegen will ich nur ganz kurz sagen, es gibt so viele Leute, die leiden unter Depressionen, Angststörungen, die leiden unter Suizidalität oder dieser Hoffnung von falschen Frieden, dass es irgendwann mal aufhört und sich irgendwas verändert. Und ich sage nicht, dass dahinter nicht neurologische Dinge stecken, nicht traumatische Erfahrungen. Ich finde, da stecken voll natürliche Sachen dahinter. Aber ich glaube auch, dass da ein geistlicher Kampf herrscht um das Leben von dieser nächsten Generation und auch von der jetzigen Generation. Der Feind weiß ganz genau, wie er es macht. Er weiß ganz genau, bei welchen Lügen er bei dir ansetzen kann. Und er wusste ganz genau, dass er mir sagt, okay, diese Sehnsucht, die du hast, kannst du nicht hier erleben, das ist erst da. Er hat das pervertiert und verdreht, was eigentlich so wahr ist. Du wirst dann erst bei Jesus sein, aber den Frieden kannst du trotzdem hier erleben. Und ich will euch einfach mal mitgeben zur Erklärung, Suizidgedanken sind aus meiner Erfahrung heraus, aus dem Studium und das, was ich in dem Moment erleben durfte, eine schmerzhafte, sehnsüchtige, verzweifelte Hoffnung auf Veränderung. Suizidgedanken sind nicht, hey, ich will jetzt sterben, das ist jetzt mein Wunsch, sondern der Wunsch, der dahinter steckt, ist eigentlich dieser sehnlichste Wunsch, dass sich irgendwas verändert. Und wenn wir dort ansetzen können, wenn wir dort Leuten Jesus geben können, der dein Leben radikal verändert, dann blühen Leute auf, glaub mir mal. Frieden ist nicht im Tod zu finden, das ist nicht die Lösung. Die Wahrheit ist, Frieden ist im Sterben zu uns selbst zu finden und im Leben mit Jesus. Jesus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Einzige, der uns Frieden schenken kann. Frieden mit Gott und Frieden von Gott. Und deswegen, egal wo du in deiner Geschichte vielleicht gerade bist, egal auf welchem Kapitel du gerade stehst, mit welchen Sachen du konfrontiert bist, Jesus ist immer noch der Autor deiner Geschichte. Und solange du lebst, ist dein Zeugnis wirklich nicht fertig. Das ist keine Floskel, das ist wahr. Nicht das eine Erlebnis mit Gott dort und damals, nicht nur die guten oder nur die schlechten Sachen sind Teil von deinem Zeugnis, sondern dein ganzes Leben ist ein Zeugnis. Dein ganzes Leben ist ein Zeugnis. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Dein ganzes Leben ist ein Zeugnis, weil es als Christ vom Leben selbst von Jesus Christus zeugen kann. Und wenn wir lernen, in Frieden zu ruhen, bevor wir sterben, werden wir, glaube ich, erstaunt sein, was wir in unserem Leben und in dem Leben von anderen Menschen finden. Und ich bete, dass es Jesus ist. Ich bete, dass unser Leben ihm Zeugnis gibt vom Leben selbst. Und deswegen will ich zum Abschluss einfach nochmal beten. Und wenn du es auf dem Herzen hast, aufzustehen, ich weiß, ihr saßt jetzt alle recht lange, wenn du es auf dem Herzen hast, dich einfach nochmal bewusst auszusprechen oder auf die Knie zu gehen, als Zeichen von, okay, Jesus, ich glaube, du bist hier noch nicht fertig. Jesus, ich empfange deinen Frieden. Ich stehe aber in diesem Bereich wieder zu mir neu. Dann möchte ich dich einladen, das jetzt einfach zu tun. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Du bist die Hoffnung. Du bist das Leben. You are the reward. Du bist der Preis, den wir jetzt schon empfangen dürfen, ein Leben mit dir. Und Jesus, ich möchte echt für all diese Menschen bitten, dass wir, mich inklusive, dass wir dich mehr und mehr erleben. Heiliger Geist, ich weiß, dass du nur Dinge tun kannst, die kein anderer tun kann. Du kannst uns mit neuem Leben füllen. Du kannst da, wo Dinge lauwarm geworden sind, wieder mit Feuer entfachen und eine Leidenschaft entfachen. Und ich binde wirklich jeglichen Geist der Lüge, jeglichen Geist des Todes, jeglichen Geist von falschem Frieden oder Religiosität. Ich binde es an dein Kreuz und ich sage, dass ihr gehen müsst in Jesu mächtigen Namen. Vater, jede Lüge muss ihr sein Knie beugen vor dir. Und ich danke dir, dass du uns mit Wahrheit begegnest, eine Wahrheit, die freisetzt. Ich danke dir, dass du Leute wirklich einpackst in diesen Frieden mit dir, in diese Liebe, die du für uns empfindest. Du hast uns zuerst geliebt und deswegen lieben wir dich. Und ich danke dir, dass das Leben nicht mehr anstrengend ist. Ich danke dir, dass Müdigkeit nicht mehr so präsent ist und Stress gehen muss. Ich danke dir, dass du unseren Fokus auf dich ziehst. Ich danke dir, dass du zum Ziel kommst und das, was du begonnen hast, dass das vollendet wird im Leben von jedem Einzelnen. Wir geben uns dir ganz hin. Wir lieben dich, Jesus. Und ich danke dir, dass du unser Leben veränderst und immer mehr veränderst, bis wir im Himmel bei dir sind. Dass Menschen erreicht werden mit dir, Jesus, dass sie uns anschauen und dich aber sehen. Gib uns den Mut und die Kühnheit, rauszugehen und dich zu verherrlichen. Gib uns den Mut und die Kühnheit, auch in Gemeinderäumlichkeiten aufeinander zuzugehen, füreinander zu beten. Danke, Jesus, für dein Leben. Danke für Leben mit dir. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören von meinem Zeugnis. Ich hoffe, danke, ihr Lieben. Ich möchte an der Stelle sagen, falls ihr ein Buch möchtet, könnt ihr gerne hinterkommen. Und falls nicht, genießt trotzdem einfach die Gemeinschaft miteinander und tankt auf. Schönen Sonntag euch.